SRF 1.
«12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Viel Schnee, viel Regen. In vielen Regionen der Schweiz ist die Wetterlage prekär, die Hochwassergefahr steigt. Dann nach Davos, wo morgen das WEF eröffnet wird. Alles wie immer eigentlich, wenn nur der viele Schnee nicht wäre. Dann, gern gesehen, ist immer eine Frage der Perspektive. Die schwierige Nahostreise von US-Vizepräsident Pence. Und um 13 Uhr das Tagesgespräch. Die deutschen Sozialdemokraten wollen nun doch eine weitere Koalitionsregierung mit der CDU-CSU von Kanzlerin Merkel. Nur begeht die SPD damit nicht politischen Selbstmord? Peter Vögerli in Berlin. Antworten um 1 bei uns. Rendezvous am Montagmittag mit Simon Loy. Schnee und Regen halten die Menschen in der Schweiz vielerorts auf Trab. Dörfer sind blockiert, Straßen gesperrt, viele Züge können nicht fahren. Andrea Jacki mit einer Übersicht.
Stufe 5, also eine sehr große Lawinengefahr, besteht vom Wallis über das Gotthardmassiv Richtung Zentralschweiz, Glarner Alpen nach Nordbünden bis ins Samnaun. In diesen Gebieten sind Dörfer und der Verkehr oft beeinträchtigt. So ist zum Beispiel im Wallis Zermatt noch immer eingeschneit. In Graubünden musste die Rätische Bahn verschiedene Abschnitte wegen Lawinengefahr sperren. So zum Beispiel die Arosa-Linie zwischen Chur und Arosa. Hier verkehren Bahnersatzbusse. Auf anderen Strecken ist dies nicht möglich, weil dort auch die Straße gesperrt ist. Zum Beispiel zwischen Squall und Pontresina. In vielen Alpentälern dürfte der Schnee heute in Regen übergehen. Das heißt, die Hochwassergefahr nimmt zu. Laut SRF Meteo gilt dies einerseits für die mittleren Flüsse den Voralpen entlang. So erhöhten die Behörden entlang der Aare unterhalb des Bielersees auf Gefahrenstufe 2. Die Emmer bringt so viel Wasser in den Bielersee, dass dieser gestaut werden müsse. Nebst dem zusätzlichen Wasser aus den Bergen regnet es im Mittelland teilweise stark. Das führt zu einer prekären Situation auch beim Rhein. Am Hochrhein ab Aaremündung bis nach Basel wurde die Gefahrenstufe auf 3 erhöht. Dazu steigt die Gefahr von Erdrutschen. Im Berner Oberland hat es bereits welche gegeben. Deswegen ist die Straße zwischen Unterseen und Beatenberg gesperrt. Und die Bahnstrecke Lauterbrunnen-Wengen kann nicht befahren werden. Wengen ist von der Außenwelt abgeschnitten. Einzig das Tessin ist wettermäßig ruhig. Hier gibt es zeitweise sogar sonnige Abschnitte.
Fokus Wallis. Dort bleibt die Lage wegen der starken Niederschläge also angespannt. Die Lawinengefahr ist nach wie vor auf der höchsten Stufe. Silvia Graber.
Laut dem Walliser Kantonsgeologen Raphael Majora ist die Situation vergleichbar mit jener im Lawinenwinter 1999.
Es gibt ein bisschen mehr Schnee als in 99 auf dem Gebirge. Das heißt, dass wie in 99 es kann sehr große Lawinen ganz unten im Teller gehen. Aber das große Unterschied ist, dass jetzt wir haben viel bessere Protektionen für die Dörfer und die Straßen.
Eine wichtige Maßnahme sei auch, die gefährdeten Straßen rechtzeitig zu sperren. So ist derzeit ein Großteil der Seitentäler nicht mit dem Auto erreichbar, wie beispielsweise das Saastal oder das Mattertal. Dazu Markus Rieder, Sprecher der Walliser Kantonspolizei.
Im ganzen Kanton sind ja bis zu 40 Hauptstraßen und Nebenstraßen zum Zeitpunkt gesperrt. Und für die Situation im Unterwallis haben wir vor allem das Problem mit Wasser. Es waren sehr große Niederschläge, das heißt Regengüsse in den letzten Tagen und die Gefahr, das heißt Hochwasser und Erdrutsche, sind natürlich jetzt am Steigen.
Laut dem Kantonsgeologen Raphael Majora hat es seit Anfang Januar im Wallis mehr geregnet, als es durchschnittlich in einem halben Jahr regnet.
Natürlich haben wir sehr, sehr, sehr viel Regen gehabt und alles ist nass und unten gibt es eine große Gefahr für Erdrutsch und Felssturz, kleine Felssturz. Wir erwarten nicht sehr große Ereignisse, aber kleine Ereignisse kann es überall geschehen.
Aufgrund der Erdrutschgefahr, vor allem aber aufgrund der sehr hohen Lawinengefahr, mussten in mehreren Gemeinden Menschen aus ihren Häusern evakuiert werden, sagt Markus Rieder von der Walliser Kantonspolizei.
Wie viele Leute insgesamt evakuiert worden sind, da habe ich nicht die genauen Zahlen. Aber ich weiß, dass in verschiedenen Gebieten, das heißt auch im Mittelwallis und auch im Unterwallis, gewisse Weiler, die sich in der roten oder auch in der blauen Zone befinden, evakuiert wurden. Und natürlich auch im Oberwallis wurden auch bereits einzelne Regionen evakuiert.
Ob eine Evakuierung notwendig ist, entscheiden die lokalen Behörden vor Ort. In mehreren Gemeinden, wie etwa in St. Niklaus oder Zermatt, bleiben heute die Schulen geschlossen.
Silvia Graber zur Lage im Wallis. Nun die Nachrichtenübersicht mit Konrad Muschk und da geht es zuerst um Asylgesuche.
Deren Zahl ist in der Schweiz letztes Jahr gesunken. Sie ging im Vergleich zum Vorjahr um ein Drittel zurück. Etwas mehr als 18.000 Asylgesuche wurden gestellt, wie das Bundesamt für Migration, SEM, in seiner Asylstatistik 2017 schreibt. Laut dem SEM gibt es verschiedene Gründe für den Rückgang der Asylgesuche. Unter anderem sei die Migration über das Mittelmeer ab Mitte Juli 2017 zurückgegangen, heißt es vom Bundesamt. Demnach war Eritrea 2017 das häufigste Herkunftsland von Asylsuchenden. Wer in der Westschweiz oder im Tessin wohnt, legt im Durchschnitt weniger Geld für die private Vorsorge zur Seite als Bewohner der Deutschschweiz. Das zeigt eine Studie der Großbank Credit Suisse. Deutliche Unterschiede gibt es aber auch zwischen den Haushaltsformen. So zahlen verheiratete Paare mit zwei Einkommen durchschnittlich fast 6.000 Franken in die Säule 3a ein. Bei ledigen und Paaren mit nur einem Lohn ist der Betrag etwa halb so groß. Insgesamt legt mehr als ein Drittel der Schweizer Erwerbstätigen überhaupt kein Geld für die private Altersvorsorge auf die Seite. Nach einem unerwarteten Wassereinbruch sind seit gestern Morgen 8 Männer in einer Höhle im Murtatal eingeschlossen. Den Männern im Höllloch gehe es gut. Einsatzkräfte seien inzwischen bei der Gruppe eingetroffen, teilt die Polizei des Kantons Schwyz mit. Laut dem Polizeisprecher sind Retter durch einen alternativen Eingang ins Höllloch gelangt. Für die eingeschlossene Gruppe komme dieser Weg allerdings nicht in Frage, er sei nur für Profis geeignet. Somit bleibe unklar, wann die Männer die Höhle wieder verlassen können, sagte der Sprecher weiter. Der Zürcher Reformpädagoge Jürg Jecke kommt nicht vor Gericht. Das Verfahren gegen den 74-Jährigen wird eingestellt wegen Verjährung. Das teilte der Verlag mit, der ein Buch dazu veröffentlicht und die Vorwürfe ins Rollen gebracht hatte. In dem Buch beschuldigte ein ehemaliger Schüler Jecke des sexuellen Missbrauchs. Jecke gab später zu, er habe zwischen 1972 und 1986 sexuelle Kontakte mit Schülern gehabt. Die Staatsanwaltschaft hat Jecke die Verfahrenskosten übertragen. Der Flughafen Bern-Belpmoos soll ausgebaut werden. Die Betreiberin des Flughafens will dafür 18 Millionen Franken investieren. Der Berner Regierungsrat möchte das Vorhaben mit 2 Millionen Franken unterstützen. Die Regierung hat dem Kantonsparlament einen entsprechenden Kredit vorgelegt. Ziel des Ausbaus ist es, den Linien- und Charterverkehr von der Kleinfliegerei zu trennen. Der abgesetzte Regierungschef Kataloniens, Carles Puigdemont, wird erneut als regionaler Ministerpräsident kandidieren. Das kündigte der Präsident des katalanischen Regionalparlaments an, gegen den Willen der Zentralregierung in Madrid. Derweil soll der internationale Haftbefehl gegen Puigdemont erneuert werden. Die Reaktivierung des Haftbefehls sei beim obersten Gericht beantragt worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Puigdemont selbst reiste am Morgen aus seinem belgischen Exil nach Dänemark, wo er an einer Konferenz teilnehmen will. Wie Nachrichtenagenturen berichten, konnte er problemlos einreisen. Spanien hatte angekündigt, den Haftbefehl zu erneuern, sollte Puigdemont Belgien verlassen. Er war im Ende Oktober seines Amtes enthoben worden. Nach dem Untergang eines iranischen Öltankers im Ostchinesischen Meer hat sich die Situation verschärft. In nur 4 Tagen verdreifachte sich die Fläche des Ölteppichs. Dieser sei nun über 330 Quadratkilometer groß, heißt es von der staatlichen chinesischen Meeresbehörde. Zudem habe man neue Ölteppiche entdeckt. Der Tanker hatte tausende Tonnen Leicht- und Schweröl geladen. Er war Anfang Januar mit einem Frachter zusammengestoßen, in Brand geraten und dann gesunken. Eine Meldung vom Tennis. Am Australian Open ist der Serbe Novak Djokovic ausgeschieden. Er verlor gegen den Südkoreaner Yeon Chung in 3 Sätzen. Das Wetter. Heute fällt fast pausenlos Niederschlag. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1200 und 1800 Metern. Im Osten schneit es teilweise in noch tieferen Lagen. Dazu bläst starker, in den Bergen stürmischer Wind aus westlicher Richtung. Morgen ist es größtenteils trocken, vor allem in den Bergen wird es zunehmend sonnig. Die Temperaturen liegen heute um 7 Grad, morgen gibt es bis 10 Grad. Im Süden ist es neben Wolkenfeldern teils sonnig.
Danke, Konrad Muschk. 12:40 Uhr. Rendezvous mit Schnee, Regen und das WEF. Und weiter in der Sendung. Im Porzellanladen rumtollen und sich dann über die Scherben wundern. US-Vizepräsident Mike Pence unterwegs im Nahen Osten. Fall Walker, die unendliche Urner Justizgeschichte hat ein Kapitel mehr, ein wichtiges Kapitel mehr. Und Schwänzen.
Ja, das beginnt im Kindergarten. Wir haben heute auch viele Absenzen im Kindergarten.
Im Kanton St. Gallen haben die Behörden die Nase ziemlich voll davon. Guron Normal oder Ausnahmesituation? Die Sicherheitskräfte bereiten sich aufs WEF vor, das morgen startet. Obwohl erst zum zweiten Mal überhaupt in der fast 50-jährigen Geschichte des Kongresses wohl ein amerikanischer Präsident anreisen wird, geben sich Polizei und Armee gelassen. Schnee und Regen sind im Moment die größten Herausforderungen. Stefanie Hablützel.
Für den Bündner Polizeikommandanten Walter Schlegel ist das diesjährige WEF nichts Besonderes. US-Präsident Donald Trump hin oder her. Die Bedrohungslage habe sich seit 2015 praktisch nicht verändert. Die Folge?
Die Sicherheitsdispositive haben wir gering angepasst.
Angepasst wurden beispielsweise die verschiedenen Sicherheitszonen in Davos. 6 größere oder kleinere Gebiete sind gesperrt für die Bevölkerung. Auffallend ist die große Sicherheitszone rund um das Flugfeld. Komplett abgesperrt ist auch das Goldene Ei, ein 5-Stern-Hotel, von dem gemunkelt wird, Trump würde dort übernachten. Für die Bevölkerung aber gäbe es keine zusätzlichen Einschränkungen.
Überall sonst ist Davos eigentlich frei zugänglich, für Touristen, für die Bevölkerung und für Schneesportler beispielsweise.
Viel mehr Details ließ sich der Bündner Polizeikommandant nicht entlocken. Viel war die Rede von Dispositiven, doch sobald die zahlreich aufmarschierten Medienvertreter Details wollten, hieß es...
Ich zähle auf Ihr Verständnis, dass ich da nicht alle Details ausführen kann, weil wir dürfen ja nicht verraten, wie die Dispositive aussehen und wie wir genau vorgehen.
Der Bündner Polizeikommandant unterstrich jedoch, dass die Zusammenarbeit mit dem Secret Service und damit mit den Sicherheitskräften des US-Präsidenten sehr eng sei. Zitat, es klappe hervorragend. Und es sei klar, wer der Chef sei. Die Kantonspolizei entscheide, welche Kompetenzen die Leibwächter hätten. Eine Herausforderung ist jedoch der Schnee, der sich im Moment in Davos türmt. Manche Straßen seien nur einspurig befahrbar. Wenn ein Meter Schnee im Weg liege, sei es schwieriger, eine Absperrung aufzustellen.
Die Herausforderungen sind jetzt, diese Schneeberge möglichst geschwind abtransportieren zu können, die Straßen und die Plätze frei zu machen, weil heute ist ja nochmals zusätzlicher Schnee angesagt.
Polizeikommandant Schlegel rechnet dieses Jahr mit bis zu 9,5 Millionen Franken Sicherheitskosten und damit nochmals mehr als in den vergangenen Jahren. Zusätzlich zu Buche schlagen könne zudem die Schneeräumung.
Jerusalem sei die Hauptstadt Israels und deshalb würden die USA ihre Botschaft dorthin verlegen, hat US-Präsident Trump vor wenigen Wochen angekündigt. Mit diesem Entscheid begeistert er zwar Israel, ansonsten aber stößt er auf viel Kritik. Hinter Trumps lauten Worten steht der Einflüsterer Mike Pence, Trumps Vizepräsident. Und genau dieser Pence ist dieser Tage auf ziemlich heikler Mission unterwegs im Nahen Osten. Seine Stationen heißen Ägypten, Jordanien und Israel. In diesen Ländern versucht er, den angerichteten Schaden zu begrenzen. Ich bin jetzt verbunden mit Nahost-Korrespondent Philipp Scholkmann. Vizepräsident Pence gilt ja als Architekt des Entscheids, die US-Botschaft nach Jerusalem zu verlegen und damit Fakten zu schaffen. Hat dieser Mann damit nicht ein großes Glaubwürdigkeitsproblem in der Region?
Bei den Arabern der Region auf jeden Fall. Pence hat zwar betont, dass die USA weiter an einer Verhandlungslösung interessiert seien, auch an der Zwei-Staaten-Lösung, was ja heißt, dass die Palästinenser irgendwann einen eigenen Staat auf dem seit 50 Jahren von Israel besetzten Gebiet oder Teilen dieses Gebiets bekommen würden. Diese Zwei-Staaten-Lösung bleibe amerikanische Politik, wenn die beiden Seiten das denn wollten, sagte Pence. Also wörtlich so, wie sein Chef Donald Trump das auch schon formuliert hatte. Aber das diskutiert den amerikanischen Kurswechsel nicht weg, das umstrittene Jerusalem als die alleinige Hauptstadt von Israel anzuerkennen. Auch hier in der Region kennt man den evangelikalen Hintergrund von Pence. Und auch hier geht man davon aus, dass dieser Kurswechsel vor allem aus innenpolitischem amerikanischem Kalkül gefällt wurde, um die Wählerbasis zufriedenzustellen, die Pence vertritt.
Man liest hier, Pence sei in Ägypten und Jordanien frostig empfangen worden. Wie äußerte sich das?
Naja, König Abdullah blieb zwar diplomatisch, weil es seine Art ist und weil sein kleines Königreich Jordanien auf amerikanische Hilfe angewiesen ist, aber es wurde doch deutlich, wie sehr dem jordanischen König dieser amerikanische Entscheid missfällt. Er warnte vor wachsender Frustration in der Region, sicher auch mit Blick auf die eigene Bevölkerung. Die besteht zu einer guten Hälfte aus Palästinensern, also Nachkommen von Leuten, die aus dem Gebiet vertrieben wurden oder geflohen sind, dass Israel wurde oder von Israel besetzt ist. Und in Kairo tags zuvor ließ auch der ägyptische Präsident Sisi Kritik durchblicken, aber verblümter, weil auch ihm sehr an guten Beziehungen zu den USA gelegen ist.
Aber Philipp Scholkmann, das Geschirr ist durch Trumps Ankündigung zerschlagen. Das lässt sich nicht mehr so einfach kitten.
Es war schon vorher ein Scherbenhaufen, das muss man auch sehen. Von einem Verhandlungsprozess ist schon länger nicht mehr die Rede. Aber es trägt sicher nicht zur Verständigung bei, wenn die USA sich so einseitig die Agenda der einen der israelischen Seite zu eigen machen, wie sie das jetzt unter Trump und Pence gerade tun.
Also, frostiges Klima bei den Muslimen in Ägypten und Jordanien. Dafür ist Pence heute in Israel von der Regierung Netanyahu, man kann es sagen, überschwänglich empfangen worden. Was wissen Sie von diesem Treffen?
Es war in der Tat sehr herzlich. Netanyahu, der mit Unterstützung der Siedlerlobby regiert, lobte Pence als großen und wahren Freund Israels, und der amerikanische Vize hat zwar auch bei dieser Gelegenheit beteuert, dass man Verhandlungen wolle, dass ein neues Zeitalter des Dialogs anbrechen werde, sagt er sogar. Gleichzeitig hat Pence von der Ehre gesprochen, in Jerusalem zu sein, als der Hauptstadt Israels, wie er ausdrücklich sagte, was in Israel bei der politischen Rechten und auch bis weit in die politische Mitte natürlich sehr gut ankommt.
Aber die Palästinenser, die wollen Pence nicht sehen.
Sie haben sogar einen eigentlichen Boykott verhängt. Die palästinensischen Politiker innerhalb Israels wollen nicht zu der Rede erscheinen, die Pence heute Nachmittag im israelischen Parlament hält. Es gibt auch Aufrufe zu Demonstrationen für morgen, wenn der Vizepräsident zum Abschluss noch an der Klagemauer in der Altstadt von Jerusalem erwartet wird. Und Mahmoud Abbas, der Präsident der palästinensischen Autonomiebehörde, hat es vorgezogen, statt Pence zu empfangen, heute nach Brüssel zu reisen, um dort bei der Europäischen Union für die palästinensische Sache zu werben.
Apropos Pence nicht sehen wollen, da ist es ja noch interessant. Der evangelikale Mike Pence hat sich ja auch zum Ziel gesetzt, mit seinem Besuch die Christen zu stärken im Nahen Osten. Nur eben, die Christen dort wollen ihn auch nicht treffen. Warum denn nicht?
Weil die meisten Christen in der Region Araber sind, Palästinenser, und das Kopfschütteln auch in dieser christlichen Gemeinde verbreitet ist darüber, dass Jerusalem einfach so und vor jeder Verhandlung einer Seite zugesprochen werden soll als Hauptstadt der israelischen eben. Pence, der fromme Christ, wäre natürlich sehr gern nach Bethlehem gereist zum Beispiel, aber auch dort wollte ihn niemand empfangen.
Also Fazit des Pence-Besuchs, hohe Spesen, wenig gewesen?
Pence bringt immerhin Bilder mit nach Hause vom überaus freundlichen Empfang durch israelische Spitzenpolitiker für ihn, der mit dieser Freundschaft Politik macht. Er sagt ja ganz klar, dass Israels Kampf sein Kampf sei. Für ihn ist das schon was wert, denke ich, auch wenn er die wichtigsten Stätten der christlichen Religion nicht sehen konnte.
Einschätzungen von Philipp Scholkmann in Beirut. Im Tatort und anderen Krimiserien lauert der Tod überall. Und manchmal stellt man sich da die Frage, ob das Leben auch in der Schweiz immer gefährlicher wird. Nein, zeigt jetzt eine Studie des Bundesamtes für Statistik. So ist die Zahl der Tötungsdelikte seit 2004 deutlich zurückgegangen. Einzelheiten von Elmar Plotzer.
Die Studie bietet mehr als nur eine Momentaufnahme, denn die Forscherinnen des Bundesamtes für Statistik haben längere Zeiträume untersucht. Ergebnis: Im Zeitraum von 2009 bis 2016 wurden durchschnittlich pro Jahr 49 Menschen getötet. Gegenüber der Phase von 2000 bis 2004 ist das ein Rückgang von fast 40%. Gleichzeitig ist aber die Zahl versuchter Tötungsdelikte um fast 25% angestiegen. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass in den letzten Jahren weniger Tötungsdelikte mit einer Schusswaffe begangen wurden, sagt Florence Scheidecker, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Bundesamtes für Statistik.
Zwischen 2000 und 2004 wurden noch 34% der polizeilich registrierten Tötungsdelikte mit einer Schusswaffe begangen. Und im jetzigen Zeitraum 2009 bis 2016 waren es noch 20% der Tötungsdelikte, die mit einer Schusswaffe begangen worden sind.
Schusswaffen sind die tödlichsten Waffen. So könnte die Tatsache, dass es weniger Todesopfer gab, auch damit zusammenhängen, dass weniger Armeewaffen im Umlauf sind, weil die Armee immer kleiner und die Regeln zum Behalten der Ordonnanzwaffen immer strenger wurden. Das sei vorderhand aber eine Hypothese, die sich nicht eindeutig beweisen lasse, betont Florence Scheidecker. Klar ist dafür etwas anderes. Mindestens 60% der Opfer von Tötungsdelikten kannten den mutmaßlichen Täter aus Familie, Partnerschaft, vom Arbeitsplatz oder aus dem Wohnquartier. Bei Delikten im häuslichen Bereich sind die meisten Täter Männer, die meisten Opfer Frauen. Außerhalb der eigenen vier Wände sieht es anders aus.
Schaut man sich aber die Tötungsdelikte an, die sich außerhalb des häuslichen Bereichs ereignet haben, dann sind in der Mehrheit die Männer Täter wie auch Opfer.
An dieser Realität hat sich vorderhand nichts geändert.
Sie hören die Mittagsinformationen der Schweizer Radios, das Rendezvous Service Public seit 50 Jahren. Und wir bleiben beim Thema Kriminalität. In dieser Kriminalgeschichte aus dem Kanton Uri war lange nur eines klar. Ein Kroate hatte die damalige Frau des Barbetreibers Ignaz Walker angeschossen und lebensgefährlich verletzt. Im November vor 7 Jahren. Der Schütze wurde deshalb zu mehreren Jahren Gefängnis verurteilt. Ins Gefängnis musste auch Barbetreiber Walker. Das Urteil gegen ihn warf viele Fragen auf und beschäftigte neben der Urner Justiz auch das Bundesgericht. Heute nun hat das Urner Obergericht im dritten Prozess Ignaz Walker zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt. Es sei nun doch erwiesen, dass Walker einen Auftragskiller auf seine Ex-Frau angesetzt habe. Zentralschweiz-Korrespondent Beat Vogt analysiert das heutige Urteil.
Bereits zum dritten Mal beschäftigte sich das Urner Obergericht mit dem Fall Walker. 3 Prozesse, 3 Urteile, die unterschiedlicher kaum sein können. Im ersten Anlauf noch wurde Walker zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt, im zweiten dann teilweise freigesprochen. Seine Strafe reduzierte sich auf 2 Jahre und 4 Monate. Und nun also die dritte Version, 10 Jahre Gefängnis. Dass der Fall ganze 3 Mal beim Urner Obergericht landete, hängt mit dem Bundesgericht zusammen. Dieses kassierte die ersten beiden Urteile und sparte jeweils nicht mit Kritik an der Urner Justiz. Die Würdigung der Beweise sei nicht nachvollziehbar oder gar offensichtlich unhaltbar gewesen, hatte es aus Lausanne unter anderem geheißen. Die derart harsch kritisierten Urner Oberrichter haben den Fall nun also erneut beurteilt und fügten sich, das betonte der Gerichtspräsident heute mehrmals, den Einschätzungen des Bundesgerichts. Dieses verlangte, dass die Indizien neu gewichtet würden. Das Urner Obergericht hielt heute fest, direkte Beweise dafür, dass Ignaz Walker den Mord in Auftrag gegeben hatte, gebe es zwar nach wie vor nicht. Die Indizien ließen im Gesamten gesehen aber keine Zweifel an dieser Variante. Der Schütze, der 3-mal auf Walkers Ex-Frau schoss und sie dabei lebensgefährlich verletzte, habe die Tat ausgeführt, weil er dafür Geld erhielt. Es gebe kein anderes plausibles Motiv dafür. Zudem habe Walker ihm bei der Flucht geholfen. Alle anderen Theorien, wie es zur Tat hätte kommen können, hätten den näheren Überprüfungen nicht standgehalten, sagte der Gerichtspräsident. Ignaz Walker selber bestreitet den Vorwurf allerdings noch immer und kündigte gleich nach der Urteilseröffnung in Altdorf an, dass er das Urteil erneut weiterziehen werde. Das Bundesgericht dürfte sich also auch ein drittes Mal mit dem Fall zu beschäftigen haben. Und das ist eigentlich auch wünschenswert, insbesondere für die Urner Justiz. Angesichts dessen, dass die Urner Richter mit ihren vorangehenden Urteilen so schlecht weggekommen waren, könnten sie mit einer Bestätigung durch die oberste Instanz etwas an Glaubwürdigkeit zurückgewinnen.
Fünf vor eins. Auch Schüler machen blau. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Mal haben sie keine Lust, mal wollen sie dem Franz-Test ausweichen, mal fürchten sie sich vor Konflikten mit Mitschülerinnen und Mitschülern. Experten reden dann von Schulabsentismus. Was auffällt, es schwänzen immer mehr auch Primarschüler und Kindergärtler den Unterricht. Im Kanton St. Gallen haben die Behörden nun genug. Ostschweiz-Korrespondent Jonathan Fisch.
Also ich schwänze jetzt nicht so oft. Vielleicht so einmal im Monat oder zweimal.
Ja, bei uns gibt es schon ein paar Fälle, die da vorkommt.
Weil man keine Lust mehr hat auf die Schule.
Sie schwänzen aber nur Sport oder so. Oder Chemie.
Das sind sie, die klassischen Schulschwänzer. In diesem Fall sind es Gymnasiasten. Doch nicht sie bereiten den Lehrerinnen und Lehrern Kopfzerbrechen, sondern die Kleinsten, sagt Freddy Noser, Präsident der Schulleiterinnen und Schulleiter im Kanton St. Gallen.
Ja, das beginnt im Kindergarten. Wir haben heute auch viele Absenzen im Kindergarten.
Dass zunehmend im Kindergarten und in der Primarschule Stühle leer bleiben, das beunruhigt ihn.
Man kann da nicht mehr wegschauen, man muss hinschauen und das ernst nehmen. Und wenn wir das nicht machen, dann sind wir dann in nochmals 10 Jahren, haben wir dann ein größeres Problem, wo wir dann wirklich Absenzen haben von 20 oder 30%.
Schulabsentismus bei den Kleinsten. Statistisch erfasst werden die Abwesenheiten nicht. Es gibt also keine Auswertungen dazu. Deshalb sei es wichtig, genau hinzuschauen. In St. Gallen befasst sich eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, des Kinderspitals oder des Schulpsychologischen Dienstes mit dem Thema. Mitglied der Gruppe ist Elsbeth Freitag. Sie ist Vizedirektorin des Schulpsychologischen Dienstes. Ihr Rat ist dann gefragt, wenn Lehrpersonen nicht weiterkommen. Welches sind die Gründe, weshalb 6-, 7-, 8-jährige Mädchen und Buben nicht zur Schule kommen?
Wir wissen aus der Forschung, dass wir bei Schulabsentismus mit ungefähr 80%iger Wahrscheinlichkeit irgendwo Angst im Spiel ist. Schulangst, Versagensangst, Angst der Eltern, Angst des Kindes vor Ausgrenzung, Demütigung, Mobbing und so weiter.
Und diese Schulängste führten dazu, dass Kinder im Wissen ihrer Eltern zu Hause bleiben. Manchmal Tage, manchmal Wochen. Experten sagen auch, vor allem die Mütter seien dafür verantwortlich, weil sie meinen, ihr Kind sei gestresst, es schlafe schlecht, es brauche etwas Ruhe. Darüber zu sprechen, falle schwer. Elsbeth Freitag stellt fest, Schulabsentismus ist für viele Beteiligte mit einer gewissen Scham verbunden, auch für Lehrpersonen.
Die Scham des Lehrers, was mache ich falsch, dass das Kind nicht mehr zu mir kommt? Die Scham der Mutter, was mache ich falsch, dass ich mein Kind nicht aus dem Haus bringe, dass das nicht mehr hingeht? Die Scham des Kindes, ich genüge da nicht. Scham ist ein wichtiges Thema und da will man privat bleiben und das ist ein Fehler. Man muss sich vernetzen und man muss zusammenarbeiten.
Wissenschaftlich untersucht wurden die Gründe für Schulabwesenheiten in der Schweiz bisher nur bei Oberstufenschülern. Eine Studie dazu verfasst hat Erziehungswissenschaftlerin Margret Stamm, emeritierte Professorin der Universität Freiburg. Sie überrascht es nicht, dass Absentismus in der Primarschule zum Thema wird. Eine ihrer Erklärungen dafür, der Wertewandel in der Gesellschaft. Gerade bei der heutigen Elterngeneration sei die Hemmschwelle gesunken, sich den Schulregeln zu unterordnen.
Ich glaube auch, dass Eltern sich sehr kompetent fühlen, auch der Schule gegenüber. Viele Eltern haben ja den Eindruck, dass sie besser wissen, wie man Schule geben müsste und wie man sich als Lehrerin verhalten sollte. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass wir ja sowieso eine unverbindlichere Gesellschaft geworden sind. Es ist einfach eine neue Kultur, ja, man könnte sagen, eine Kultur der Unverbindlichkeit, die sich vielleicht auch eben auf diese junge Generation niederschlägt.
Diese Tendenzen seien schweizweit feststellbar. Der Kanton St. Gallen stehe damit nicht alleine da. Abwesende Primarschüler, Kindergartenkinder, die zu Hause bleiben, wer ist nun in der Pflicht? Alle,
Da sind sich die Befragten einig. In St. Gallen wollen Pädagogen, Psychologen und Ärzte gemeinsam dafür sorgen, dass Schulabsentismus nicht zum dominierenden Problem wird. Mit Infokampagnen etwa oder Lehrerfortbildungen. Vermehrt in die Pflicht nehmen wollen die Experten auch die Eltern. Denn halten sie ihre Kinder bewusst von der Schule fern, können sie gebüßt oder gar angezeigt werden.
13 Uhr, zweimal SPD-Chef Schulz. Einmal so.
Wir stehen angesichts des Wahlergebnisses vom 24. September diesen Jahres für den Eintritt in eine große Koalition nicht zur Verfügung.
Und zwei Monate später so.
Wir bitten euch um Zustimmung zur Aufnahme von Koalitionsverhandlungen.
Das muss uns jemand erklären. Peter Vögeli macht's im Tagesgespräch, gleich im ersten und vierten, nach den Schlagzeilen dieses Mittags. Konrad Muschk.
In weiten Teilen der Schweizer Alpen gilt weiterhin die höchste Lawinenwarnstufe. Zahlreiche Bahnlinien und Straßen sind wegen starker Schneefälle geschlossen. Mehrere Orte, darunter Zermatt und Andermatt, sind von der Umwelt abgeschnitten. Die Zahl der Asylgesuche in der Schweiz ist letztes Jahr im Vergleich zu 2016 um ein Drittel auf etwas mehr als 18.000 gesunken. Wie das Bundesamt für Migration in seiner Asylstatistik schreibt, seien weniger Flüchtlinge über das Mittelmeer gekommen. Der Israel-Besuch von US-Vizepräsident Mike Pence hat unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu nannte die US-amerikanische Anerkennung Jerusalems als israelische Hauptstadt historisch. Die Palästinenser protestierten und riefen für morgen zu einem Generalstreik auf.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.